Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, hier bei uns, bei unserer Sendung aus dem Parkhotel Heilbronn, aus der Skybar 1042. Und wir freuen uns ganz besonders über den 32. Gast in unserer Sendung. Diesmal ist es Ralf Glenk, ein bekannter Unternehmer hier in der Region und vor allen Dingen der Stiftungsgründer von Große Hilfe für kleine Helden. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Herr Heer. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein darf.
Schön, dass Sie Zeit nehmen. Und so vielfältig wie Ihre Aktivitäten sind, so vielfältig ist auch der Themenmix unserer heutigen Sendung. Da gibt es ja eine ganze Menge, was wir besprechen können. Und dafür nehmen wir uns jetzt mal 30 Minuten Zeit. Und Sie wissen natürlich, liebe Zuschauer, den Überblick über all das, was wir machen hier bei Ohne Ausrede, den haben Sie im Newsletter der Chefredaktion. Den können Sie unter der eingeblendeten Adresse wie immer abonnieren und dort auch natürlich Vorschläge für neue Gäste, für neue Themen an uns weiterleiten. Und wie immer begrüßen wir auch all diejenigen, die uns via Podcast zuhören. Denn Ohne Ausrede gibt es natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Formaten und da kann man sich das Ganze entsprechend auch nochmal anhören. Jetzt habe ich es gesagt, Herr Glenk, viele spannende Projekte, ganz aktuell, womit verbringen Sie die meiste Zeit?
Also im Augenblick haben wir ja unser Leuchtturmprojekt, den Umbau der Psychosomatik an der Kinderklinik in Heilbronn und mit diesem Projekt, das ist im Moment auch in der Abschlussphase, was die Spendensammlung angeht. Das Projekt ist ja bereits gestartet. Das heißt, die Umbaumaßnahmen laufen bereits. Und das ist im Moment so mit eine der Haupttriebkräfte neben den Projekten im Baubereich, neben dem Reiterhof in Horkheim. Also so genug zu tun.
Ja, genau. Wird nicht langweilig. Und da kommen wir alles auf diese Themen natürlich noch zurück. Für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz so im Thema drin sind, Sie haben in Heilbronn an der Hochschule Maschinenbau studiert, haben dann im Anschluss 1983 Bechtle gegründet, das IT-Unternehmen und quasi vom Ein-Mann-Betrieb zum börsennotierten, international erfolgreichen Konzern aufgebaut. Zu Beginn mit Gerhard Schick. Also 25 Jahre Bechtle ist natürlich prägend. Was ist das Prägendste, was da bleibt?
Na gut, am meisten freut mich natürlich, dass das Unternehmen auch ohne mich sich so positiv weiterentwickelt, weil das zeigt ja, dass das Fundament, das erarbeitet wurde, einfach so stabil ist, dass wir heute als Milliardenkonzern, wir, die Bechtle, sind wir eigentlich Verbundenheit, sich immer noch weiter so positiv entwickeln kann. Und sicherlich ist Bechtle mein eigentliches Lebenswerk. Wenn ich so vom Herzensprojekt spreche, dann ist es sicherlich die Stiftung.
Ja. Aber natürlich, der Anfang war Bechtle, wie Sie es zu Recht sagen.
Ja.
Da kann man nicht loslassen endgültig, oder? Wenn man das so geprägt hat, wenn man so einen Konzern so aufgebaut hat in dieser Art und Weise. Und gerade in der IT-Branche, da kommen wir ja gleich noch zu sprechen drauf, Sie waren ja mehr oder weniger auch ein IT-Pionier diesbezüglich.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Ich habe ja mein ganzes Leben in Heilbronn verbracht. Also ich bin das Gegenteil von globalisiert, wie man so schön sagt, in Heilbronn Abitur gemacht. Dann Studium an der damaligen Ingenieurschule, heutigen Hochschule Heilbronn. Und dann direkt nach dem Studium die Gründung von Bechtle als Ein-Mann-Unternehmen. Und ja, dieser Aufbau bis hin dann zum börsennotierten Milliardenunternehmen, der ist natürlich extrem prägend. Mit dem Loslassen, ich habe mich ja aus dem Unternehmen zurückgezogen, nicht, weil ich keine Lust mehr hatte oder weil es so schlecht ging, sondern ich habe den geeigneten Nachfolger gefunden, den Herr Dr. Olemotz, der heute ja das Unternehmen auch führt, sehr erfolgreich führt. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte nach dem unternehmerischen Wirken die ganzen Kenntnisse im Sozialbereich einbringen. Das kam ja eben durch einen persönlichen Schicksalsschlag.
Ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich wollte eins noch sagen, weil ja IT ist die eine Seite. Heutzutage spricht aller Welt über künstliche Intelligenz, über KI, das, was hier in Heilbronn entsteht mit dem
E-Fight. Fantastisch.
Das muss Sie ja auch irgendwie ein bisschen beschäftigen, weil das ja auf dem aufbaut, mit dem Sie sich immer auseinandergesetzt haben in all Ihrem Berufsleben.
Ja, natürlich, die IT ist ja in eine Dimension gewachsen, die zur Gründung von Bechtle überhaupt nicht absehbar war. Sie ist heute aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken und man spricht ja heute schon von den Natives IT, wo ich nicht dazugehöre, ja, sondern ich war eher, wie Sie richtigerweise sagten, ein Pionier. Die KI, das ist jetzt einfach nochmal eine andere Dimension. Und wenn ich es ganz ehrlich sagen soll, ich glaube auch, dass die KI das Leben und die Industrie nochmal gravierend verändern wird. Habe aber auch Sorge, dass die Menschen überhaupt diese Technologie richtig verstehen. Ja. Das Einsetzen ist ja das eine, aber man muss ja auch die Hintergründe wissen. Und da kommt sicherlich auch den Medien eine sehr große Verantwortung zu, weil gerade über Zeitung, über Rundfunk, über Fernsehen muss diese Zukunftstechnologie an die Menschen herangebracht werden.
Ja, da muss man sicherlich viel erklären. Wir haben es heute gehabt, ja, für Mittelstand, für die Unternehmer hier, die natürlich auch mit den rein wissenschaftlichen Dingen nicht so viel anfangen können, sondern ganz konkret wissen wollen, wie es da weitergeht.
Absolut.
Also eine ganze Menge, das werden wir heute noch ein bisschen besprechen, aber wir kommen jetzt mal zum Mittelpunkt, große Hilfe für kleine Helden. Kennt natürlich jeder in der Region. Unglaublich viele Spendenprojekte. Wir waren mit der Stimme auch beteiligt. Ich glaube jetzt zum dritten Mal, dass wir mit...
Dritte Leuchtturmprojekt, ja.
Dritte Leuchtturm. Wie kam es zu der großen Hilfe für kleine Helden? Und was ist so der Zweck und die Tätigkeiten, wenn Sie das mal kurz umreißen wollen?
Also die Stiftung hat sich seit Gründung 2009 nochmal verändert, weiterentwickelt, auch der Zeit angepasst. Und die eine Gründungsidee war, dass wir Dinge finanzieren wollten, für die der normale Kostenträger, also sprich die Krankenkassen oder Stadt und Landkreis, nicht gerade stehen. Wir wollten ergänzende Therapien machen, wir wollten auch Geräte anschaffen, die nicht im normalen Kostenbudget da sind. Wir wollten eigentlich immer so etwas Heilbronn im Bereich der klinischen Versorgung, nicht bei Forschung, aber im Bereich der klinischen Versorgung auf Universitätsniveau heben.
Gäbe es die Kinderklinik in ihrer heutigen Form nicht, wenn es nicht auch die Stiftung gäbe?
Also ich glaube, die Kinderklinik würde es natürlich geben, aber nicht in der heutigen Form, nicht in dieser Ausprägung. Wir haben einen inzwischen rund siebenstelligen Betrag im oberen...
Was heißt siebenstellig? Ja? Im oberen?
Im oberen Bereich. Also wir sind da schon sehr großer Unterstützung der Kinderklinik und auch die Kinderklinik selbst sagt, ohne große Hilfe für kleine Helden wären viele, viele Angebote, Therapien und auch Behandlungen gar nicht mehr möglich.
Jetzt haben wir die Aktion Hilfe für die Kinderseele. Das steht im Mittelpunkt. Wir berichten darüber. Ganz konkret, was hat es denn damit auf sich?
Das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben ja zwei Leuchtturmprojekte bereits gehabt, mit der Medienpartnerschaft Heilbronner Stimme, dankenswerterweise. Das eine war das Leuchtturmprojekt der Kinderonkologie. Da ging es darum, dass aufgrund bestimmter Vorgaben die Kinderonkologie in Heilbronn zur Disposition stand, was für mich persönlich niemals überhaupt eine Option war. Und dank des Spendenaufrufs konnten wir dann die Kinderonkologie den Anforderungen des Gesetzgebers anpassen. Und heute ist es eine nicht mehr wegzudenkende Abteilung, ein nicht mehr wegzudenkender Bereich. Das zweite Leuchtturmprojekt war die Neonatologie, das heißt die Frühchenstation, die komplett neu auch räumlich gebaut wurde und wo die Stiftung mit Spendengeldern das gesamte Innenleben quasi finanziert hat. Und jetzt das jetzige Leuchtturmprojekt Hilfe für die Kinderseele, das ist ein schwieriger zu beschreibendes Projekt, weil da geht es um Psychosomatik. Und psychische Erkrankungen, das ist einfach so, da spricht man nicht so gern darüber. Das ist ein bisschen ein Tabuthema, da möchte man sich vorbeimogeln, obwohl gerade diese Erkrankungen speziell nochmal auch durch die Corona-Geschichte, durch den Ukraine-Krieg, jetzt durch die Dinge wie Inflation, die haben gravierend zugenommen. Und wir sind heute in einem Bereich, wo es Studien gibt, die sagen, dass jedes vierte Kind inzwischen eigentlich behandlungsbedürftig wäre. Und das muss man sich einfach mal überlegen und die Zahlen nehmen eher zu.
Ja. Ich glaube, das steht nicht so im Fokus. Es werden immer mehr, man kriegt kaum Termine, wenn man sieht, ärztliche Termine in den entsprechenden Kliniken. Auch in Weinsberg ist es natürlich ein Thema diesbezüglich.
Klar.
Wie Wie kann man das beschreiben? Mit welchen Symptomen kommen die Kinder, kommen die Jugendlichen?
Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich und es ist auch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit ja zwischen der Psychosomatik und der Psychiatrie in Weinsberg. Die Symptome sind völlig unterschiedlich. Zunächst mal muss man sagen, dass so ein psychosomatisches Problem ja nicht unfallmäßig über einen Menschen hereinbricht, sondern das ist meist eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte, bis man dann in der Psychosomatik oder in der Psychiatrie ankommt und behandelt wird. Und die Dinge sind sehr vielfältig. Das beginnt, ich fange einfach mit so einem klassischen Bild an, schwerpunktmäßig bei 12- bis 17-jährigen Mädchen mit Magersucht. Da kommen Menschen an, die sich eigentlich, wenn man es brutal formuliert, selbst zerstören, die teils auch gar nicht mehr nur in der Psychiatrie behandelt werden können, sondern die, und da ist ja die große Stärke der SLK-Kinderklinik, die dann ein allumfassendes auch pädiatrisches Versorgung haben, wo die Psychiatrie dann erst, die Psychosomatik erst dann nachgelagert, wenn die Menschen stabilisiert sind und auch wieder lebensfähig sind, wo dann erst die Hilfe bei der Psychosomatik einsetzt. Es geht hin, Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen. Es betrifft auch die Kleinsten, das ist auch so ein Tabuthema. Also das heißt, es sind auch Kinder, die quasi nicht mehr zu beruhigen sind, sogenannte, in Anführungszeichen, Schreikinder. Und bis die dann aber mal in klinische Behandlung kommen, da muss man sich das auch vorstellen, was die Eltern, was die Familien durchmachen. Und da steht man ja immer auch kurz davor dann als Eltern, dass man die Schuldfrage sucht. Was haben wir falsch gemacht? Was ist da? Also das ist ein ganz heißes Thema. Und wie gesagt, das ist eigentlich schon so eine Endanlaufstation, wenn man in der Psychosomatik ankommt. Und Sie haben natürlich auch recht, es sind irre Wartezeiten. Also das geht Wochen, Monate. Und das bei so einer akuten Phase, die auf die Psyche geht, das ist natürlich gravierend. Und inzwischen, leider Gottes, das war vor vielen Jahren auch völlig anders, da war die Suizidgefährdung schwerpunktmäßig im jugendlichen und fortgeschrittenen jugendlichen Alter. Das sind heute Kinder, 8, 10, 12, wo man gar nicht drüber sprechen kann, wie schlimm das ist, die Selbstverletzung, bis hin zu, dass sie sich aus dem Fenster stürzten, vor den Zug legen. Also es ist unvorstellbar.
Ja, das ist unglaublich. Und im Vorfeld der Sendung gab es auch viele Reaktionen, wo die Menschen auch gesagt haben, Mensch, meine Tochter in ihrer Klasse genauso, also die sich dann auch geöffnet haben. Und ich glaube auch die Aktion, auch die mediale Begleitung, die Berichterstattung hat eine gewisse Sensibilisierung bewirkt, dass man sieht, hey, das ist ziemlich, ziemlich drängend und auch in der direkten Nähe. Jetzt Spendenaktion, wie viel Geld braucht man insgesamt, um das zum erfolgreichen Abschluss sozusagen zu bringen?
Also wir brauchen für dieses Projekt, das ist im Prinzip der Umbau der kompletten Psychosomatikstation C71, da brauchen wir 1,5 Millionen. Wir haben im Vorfeld mit der Klinik natürlich intensiv gesprochen, ganz klar. Und die Klinik selbst trägt einen Betrag von 500.000 Euro zu diesem, also ein Drittel, bei. Wir als Stiftung nehmen aus unseren Reserven ebenfalls nochmal 500.000 Euro und 500.000 weitere Euro möchten wir mit dieser Spendenaktion, mit diesem Leuchtturmprojekt einsammeln.
Wie viel haben Sie schon?
Ich habe den ganz exakten Stand tatsächlich nicht parat, aber wir liegen bei weit über 300.000 Euro bereits. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Und wir haben einige Spender, die auch jetzt noch ganz spezielle Dinge, wie zum Beispiel ein Patientenzimmer, uns zukommen lassen oder die Küchenausstattung finanzieren.
Die das auf eigene Kosten sozusagen machen.
Die das entweder auf eigene Kosten machen oder die sagen, wir möchten gern aus dem und dem Grund einen abgeschlossenen Bereich machen.
Okay.
Und deshalb sind wir sicher, dass wir auch das Spendenziel dank der Unterstützung aus der Region hier einsammeln werden.
Man fragt sich aber doch, warum übernimmt das Land da die Mittel nicht oder die Kosten nicht oder die Kommune, Stadt und Landkreis. Die Leute sehen ja, da oben wird groß gebaut, der große letzte Finger. Da werden ja viele Millionen. Warum gibt es da keine oder können die keine Zuschüsse geben?
Das kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Fakt ist, wir haben selbstverständlich mit dem Land jahrelang Verhandlungen geführt. Wir, die Klinik natürlich, aber mit uns im Beifahrersitz. Und im Prinzip ist die Förderung solcher Maßnahmen, das passiert nach hochkomplexen Berechnungsmethoden. Und da frage ich mich so als normaldenkender Mensch oder auch als Unternehmer, naja, ist immer das eigene Problem. Muss ich erst völlig überfüllt sein und so viel machen, wie ich eigentlich mit der Kapazität, die ich zur Verfügung habe, gar nicht machen kann, dann kriege ich auch mehr Betten. Oder schaffe ich nicht mehr Betten und sehe dann, wie der Bedarf ist. Also das ist ein bisschen hin und her gerechnet. Also tatsächlich gibt es Aussagen, die sagen, die Psychosomatik in Heilbronn ist ausreichend mit 12 Betten und man braucht gar nicht mehr Kapazität. Das sind, wie gesagt, hochkomplexe Berechnungsschlüssel, aber die Realität ist halt eine völlig andere.
Sie haben es jetzt angesprochen, wichtig ist dabei natürlich eine angenehme Umgebung, weil die für die Genesung von kranken Menschen ja immense Bedeutung hat. Krankenhäuser sind ja nun nicht unbedingt heimelig. Jetzt wollen wir mal wissen, wir haben auch hier ein paar grafische Elemente. Das gab es gestern in der Mitarbeiterzeit und da kann man schon auch mal sehen, wie das Ganze dann später aussehen wird. Die Umbauten auf der Station C71. Was genau wird denn umgebaut? Man kann es jetzt hier auf dieser Seite auch nochmal schön sehen.
Ja, also es wird die komplette Station umgebaut und es geht natürlich ja um ein angenehmes Umfeld, um ein Umfeld, wo die Menschen ankommen können, wo die Heilung stattfinden kann. Aber schwerpunktmäßig, und das muss man einfach immer wieder sagen, geht es neben all diesen weichen Faktoren auch darum, dass die Therapiekonzepte optimal umgesetzt werden können. Und wenn ein Kind mit einer psychosomatischen Erkrankung eben in ein normales Krankenzimmer kommt, das schon uns Erwachsene abschreckt und Ängste schürt, das sind überall Geräte, da kommen Steckdose, da ist einfach ein Krankenhausumfeld, ja, steril. Ja. Das sind Krankenhausbetten und wir bauen das komplett um. Ich möchte ein Beispiel nehmen, ich fange bei den Patientenzimmern an. Die Patientenzimmer jetzt sind ganz normale Krankenhauszimmer mit Krankenhausbetten und in der Regel sind es Zwei-Bett-Zimmer. Jetzt muss man wissen, die psychosomatische Erkrankung, die geht im Schnitt zwischen 20, 40 bis zu 80 Tagen stationärer Aufenthalt. Und in dieser Zeit bewegen sich die Patienten ausschließlich auf Station. Und wenn man sich da vorstellt, man ist in so einem sterilen Zimmer ohne jegliche Individualisierung, ohne eine Rückzugsmöglichkeit, weil du im Zweibettzimmer liegst, wo halt das Nachbarbett daneben steht, und also das ist sicherlich eine sehr ungute Atmosphäre. Wir werden die Zimmer wohnlich gestalten. Wir werden auch Betten mit einer ganz normalen Optik dort reinnehmen. Wir werden Wandfarben haben und nicht dieses kahle Weiß. Es wird auch keine Monitoranschlüsse und solche Dinge geben oder Druckluftleitungen, weil das in dieser Psychosomatikabteilung einfach gar nicht notwendig ist in jedem Zimmer. Und wir werden durch Raumtrenner Individualisierungszonen schaffen, sodass jedes Kind seinen eigenen Bereich hat. Und da versprechen wir uns sehr viel.
Und spezielle Eltern-Kind-Zimmer sind ja auch
geplant. Es wird ein Eltern-Kind-Zimmer gemacht, weil eben gerade bei die Familien sind bei psychosomatischen Erkrankungen eigentlich das A und O, die muss man mit einbeziehen. Und insbesondere, was viele Menschen nicht wissen, ich habe es vorher kurz erwähnt, es sind auch sehr, sehr junge Kinder im Säuglingsalter, die bereits mit psychosomatischen Erkrankungen behandelt werden müssen. Und da ist natürlich absolut notwendig, dass ein Elternteil, Mutter oder Vater, da mit voll einbezogen wird, weil da muss man ja auch den Umgang mit den Kindern lernen, da muss man trainiert werden. Und deshalb werden wir auch ein Elternkindzimmer ausrüsten. Das ist auch ein Schwerpunkt, den wir mit der leitenden Oberärztin, der Frau Dr. Stock, besprochen haben.
Jetzt sind ja Räume das eine, wenn man das erweitert, aber Sie brauchen ja das notwendige Personal. Gut, kann natürlich die Stiftung nicht zur Verfügung stellen, aber gibt es ausreichend Personal, die dann dort betreuen?
Ja, ausreichend Personal im Gesundheitswesen ist, glaube ich, eine Illusion, wird es nicht geben. Aber wir werden natürlich durch den Umbau, wir werden ja auch Schulungsräume für die Mitarbeiter machen, die gleichzeitig, das sind sogenannte Hybridräume, die gleichzeitig auch für Therapien mit den betroffenen Patienten verwendet werden können. Wir werden eine Begegnungsstätte machen, das wird eigentlich der Hauptzentrum sein, das ist eine offene Küche, wo wir auch gerade die Patienten mit Essstörungen wieder an eine Normalität heranführen können. Also das Ganze ist nicht Wohlfühlen auf hohem Niveau, sondern das ist alles in die Therapie mit einbezogen. Und da sind wir jetzt beim Thema Mitarbeiter. Wenn man ein sehr funktionales, sehr gutes Umfeld hat für die Behandlung, dann ist es natürlich auch einfacher, gute Mitarbeiter zu gewinnen. Und dann ist die Organisation einfach schlanker, dann es geht einfach alles besser. Mit einem richtigen Arbeitsmittel kann man einfach besser arbeiten.
Jetzt laufen die Umbauten bei der SLK-Klinik hier in Heilbronn am Gesundbrunnen bereits. Bis wann soll es fertig sein? Bis wann soll die Einweihung erfolgen?
Also wir rechnen mit der Fertigstellung. Das ist ja der ganze Bereich muss hier verlegt werden. Also das muss schnell gehen. Das ist auch extrem gut vorbereitet von den Spezialisten. Und wir rechnen mit der Fertigstellung im Lauf des Dezember, sodass die Station ab Januar in Betrieb gehen kann. Die neue Station.
Dann wünschen wir auf jeden Fall da schon mal viel Erfolg und auch viel Erfolg bei der weiteren Spendensammlung. Aber das ist ja nicht Ihr einziges soziales Projekt. Sie haben ja auch für Aufsehen gesorgt mit dem Projekt für Schutz für Mädchen auf dem Reiterhof in Heilbronn-Horkheim. Ja. Auch ein Thema, ein Pilotprojekt in Baden-Württemberg, Sattelfest im Leben. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist im Prinzip, wenn man es mal bisschen flapsig formuliert, was sehr ähnlich ist, aber ohne Krankenhaus. Das ist die Betreuung von traumatisierten Kindern, schwerpunktmäßig Mädchen, zwischen 6 und 14. Wir haben dort ein Gebäude gebaut, das wir gemeinsam mit der Diakonischen Jugendhilfe betreuen. Und dort leben, wie gesagt, 8 Mädchen als Heimat auf Zeit zwischen 2, 3, 4 Jahren. Also es ist nicht ein kurzer Aufenthalt, sondern das sind Mädchen, die wir wieder in die Normalität zurückführen wollen. Wir haben auch dort 2 große Apartments gebaut, damit die Eltern mit in die Behandlung eingezogen werden können.
Ist das Ziel, dass die Kinder dann wieder in die Familien zurückkehren
können? Das muss immer das Ziel sein.
Und wenn nicht, was ist dann?
Beantworte ich gleich. Das muss immer das Ziel sein, weil die Kinder bleiben immer die Kinder und die Eltern bleiben immer die Eltern. Und es ist aber leider so, dass in vielen Fällen das einfach nicht möglich ist, trotz aller Bemühungen. Und dann werden die Kinder eben weiter betreut, aber dann in anderen Einrichtungen. Also auch von der Diakonischen Jugendhilfe. Das ist auch so, dass die Diakonische Jugendhilfe als eine der Einrichtungen diese Menschen quasi bis ins Erwachsenenalter begleitet und auch darüber hinaus noch als Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Mussten Sie da im Umfeld auch Vorbehalte ausräumen, wenn man so etwas ganz Neues macht? Sie haben das Gebäude neu gebaut. Das ist ja dort in Struktur eingebettet, im Reiterhof, im öffentlichen Raum sozusagen.
Ja, das ist ein großes Thema. Ich hatte zu Beginn bereits erwähnt, dass psychosomatische Erkrankungen einfach ein gewisses Tabuthema sind. Ich verstehe auch die Ängste, wenn man es halt nicht sieht, wie ein gebrochenes Bein oder ein Sturz vom Fahrrad oder irgendetwas, sondern das sind ja verborgene Krankheiten im Kopf, im Körper. Und ich hatte sehr viele Diskussionen im Vorfeld mit Freunden, mit Bekannten. Und die haben alle mehr oder weniger gesagt, das ist ein sehr gutes Projekt, das müsste man eigentlich umsetzen, aber denkt dran, wie reagieren denn die anderen Menschen? Und Ich habe mich dann einige Jahre mit dem Projekt beschäftigt und immer in sehr, sehr engem Austausch, gerade mit der Diakonie. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, wir dürfen nicht nur über Inklusion reden, wir müssen sie leben. Und das war dann der Ausschlag. Und dann haben wir das an all unsere Mitarbeiter am Reiterhof, so auch von der Gastronomie, vom Reitbetrieb, aber auch an alle Einsteller, an die Eltern der Reitschüler und so weiter kommuniziert und sind auf ein sehr, sehr positives Echo gestoßen. Da zeigt sich wieder mal Information, eine gute Kommunikation, mediale Präsenz. Das ist oft auch der Schlüssel zum Erfolg.
Jetzt sind wir nahtlos auf einem Ihrer vielen Geschäftsfelder angekommen. Ich glaube, von der Vier-Tage-Woche sind Sie weit, weit entfernt. Wir sind am Reiterhof, den Sie umgesetzt haben, komplett neu gebaut, wenn man sich die Anlage und gelebte Inklusion tatsächlich, weil dort eben Wirtshausbetrieb ist, Biergartenbetrieb ist, weil Menschen dort reiten und alles drum und dran. Sie sind aber nicht nur am Reiterhof aktiv, da kommen wir nämlich auch gleich aufs Wirtshaus nochmal zu sprechen, sondern auch in Sichtweite ist Ihr Büro in der Volksbank.
Ja.
Direkt. Dort sind Sie im Aufsichtsrat, dort hatten Sie auch einiges zu tun in den letzten Jahren und haben so hinter den Kulissen ein bisschen für Ordnung sorgen müssen.
Ja, ich habe den Aufsichtsratsvorsitz in einer sehr, sehr schwierigen Phase übernommen von meinem Vorgänger, von Karl Seider. Und die Volksbank war in einer sehr, sehr schwierigen Lage, man kann sagen existenzbedrohenden Lage. Und wir haben dann entschieden, dass das nach vorne kommen aus eigener Kraft gar nicht möglich ist, sondern nur mit Unterstützung des genossenschaftlichen Verbundes und eben am besten durch die Fusion mit einem starken Partner. Wir haben dann verschiedene Gespräche geführt. Die durfte ich als Aufsichtsratsvorsitzender natürlich immer begleiten. Und wir haben einen hervorragenden Partner mit der VR-Bank Schwäbisch Hall gefunden und sind heute ja als VR-Bank Heilbronn Schwäbisch Hall ein in der Region best aufgestelltes Institut. Die Fusion war ja vor 2 Jahren, 21.
Gibt es schon wieder Zinsen bei euch auch,
ja? Ja, selbstverständlich. Nein, selbstverständlich.
Gut, okay.
Wir gehen so langsam. Ich meine, das ist ja ein schwieriges Thema, weil die Zinsbelastung auf der Kreditseite viele Menschen jetzt einfach verbunden mit der hohen Inflation und den steigenden auch alltäglichen Preisen in eine schwierige Situation bringt. Aber wir gehen einfach jetzt in eine Art Normalität zurück. Mhm. Es gibt wieder Habenzinsen für die Sparer. Die Kreditzinsen sind wieder da. Also eigentlich kehren wir zur Normalität zurück.
Ja, apropos Normalität, normal ist sicherlich auch nicht, dass man Ehrensenator wird, das sind Sie mittlerweile auch, weil Sie die Hochschulen hier extrem intensiv begleitet haben in Heilbronn. Jetzt entwickelt sich unglaublich viel, Bildungscampus, Hochschulstandort, TU München, wir haben die Programmierschule 42, Campus Founders. Gehen da die Hochschulen ein bisschen unter in dem ganzen Hype?
Da verstehe ich jetzt ehrlich gesagt die Frage nicht so ganz hundertprozentig, weil die Hochschullandschaft in Heilbronn, die hat sicherlich eine Entwicklung genommen, die einzigartig in Deutschland ist, auch dank der Unterstützung eines großen Mäzen natürlich, nicht aus eigener Kraft. Ich war ja lange im Aufsichtsrat der Hochschule Heilbronn, was mich am Schluss auch mit der Ehre eines Senators beglückt hat. Ich bin auch im Fachbeirat der Dualen Hochschule Heilbronn. Und die Entwicklung beider Einrichtungen ist für mich eigentlich hervorragend. Und sie ist ja noch lange nicht am Ende, wenn man sieht, was alles noch gebaut wird.
Sie fühlen sich halt manchmal ein bisschen so nicht so ganz begleitet wie die Großprojekte beispielsweise, die natürlich viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
Ja, das ist klar, weil das ist ganz klar, weil die Hochschulen per se ja ein immerwährendes Projekt sind. Das ist ja nicht, wie wenn Sie jetzt einen KI-Park bauen, um eines der ganz großen Projekte jetzt herauszunehmen, oder wie wenn man eine Schule baut im Neckarbogen. Das ist ein Projekt, das wird uns ja hoffentlich die nächsten Jahrzehnte begleiten, die Hochschulentwicklung.
Mit Sicherheit. Und Sie begleiten auch zahlreiche andere Projekte, Bauprojekte, Villa Rosenberg, Ärztehaus Neckarsulm, in Erlenbach ein Großprojekt. Sie haben ja gesagt, Sie wollen damit einen Mehrwert für Heilbronn schaffen. Wo ist das besonders gelungen?
Also ich glaube, dass alle Bauwerke, die ich, wobei ich mache das nicht alleine, großteils, ich mache es mit Partnern, wie übrigens auch den Reiterhof, den mache ich ja mit meinem Partner, Jürgen Kelber. Ich mache häufig die Geschäftsführung und bin so ein bisschen das Gesicht nach außen. Ich glaube, bei den Bauprojekten ist das fast überall gelungen. Wir haben ja auch zwei Kirchen umgebaut, zum Beispiel in Heilbronn, die wir sozialen Einrichtungen zur Verfügung stellen. Einmal auch der Diakonischen Jugendhilfe, das ist so eine In-Obhutnahme. Und einmal dem Therapeutikum Heilbronn, das sich ja auch mit Menschen, die Betreuung brauchen, beschäftigt und denen auch Arbeit gibt am Ende des Tages. Die Villa Rosenberg, kann man so und so drauf schauen. Ich finde, es ist ein schönes Gebäude geworden. Ich bin stolz drauf und ich finde, das ist eine exponierte Lage. Das ist sicherlich ein Mehrwert für Heilbronn. Das Ärztezentrum in Neckarsulm, natürlich auch für die Heilbronner Patienten super erreichbar durch die Verkehrslage direkt am Bahnhofsplatz. Ja. Finde ich auch ein schönes Ensemble, finde ich auch Mehrwert. Und wenn ich in wohnwirtschaftliches Bauen gehe, ich lasse jetzt mal Rosenberg weg, dann sind das in aller Regel Gebäude, die sich sehr gut in die Landschaft einpassen, die sich in die Nachbarschaft einpassen. Natürlich muss ich auch betriebswirtschaftliche Parameter betrachten, aber es gibt einen Unterschied, ob Sie ein Gelände bis zum letzten Zentimeter bebauen oder ob Sie sich eben auch dran freuen wollen, wenn Sie dran vorbeilaufen. Und
aber apropos betriebswirtschaftlich, viele Investoren stoppen ihre Projekte. Viele Baugesellschaften haben es jetzt wieder gehabt von der Insolvenz. Die Inflation ist hoch, die Kosten sind hoch. Neckarbogen verzögert sich auch, weil die sagen, jetzt im Augenblick ist es einfach zu teuer zu bauen. Betrifft Sie das auch?
Ich bin auch nicht frei von diesen Dingen. Und ich bin auch bei Projekten, die nicht begonnen sind, gerade vorsichtig, weil die Situation ist einfach die, wir haben die Finanzierung ist deutlich teurer geworden, das ist die eine Seite. Die Baukosten haben nicht nachgelassen, die werden aus meiner persönlichen Einschätzung auch nicht stark zurückgehen. Es gibt sicherlich Gewerke, die etwas günstiger werden, beispielsweise Rohbau. Das ist zu erwarten, weil da einfach ein Totaleinbruch im Moment stattfindet. Aber die anderen Gewerke, denken Sie dran, die Materialien werden nicht günstiger, die Löhne steigen. Also das kann nicht besser werden. Deshalb denke ich, die Politik ist da massiv zum Handeln gezwungen und der Druck steigt auch. Und deshalb ist es klug zu warten, bis wieder umsetzbare Programme angekündigt werden, weil wir benötigen in Deutschland ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich 400.000 Wohnungen pro Jahr. Und wenn im Moment null gebaut wird, dann kann man die Differenz also leicht aus.
Die Förderprogramme, die jetzt alle.
Die Förderprogramme, die braucht man, ja. Weil es gibt im Moment zwar ein Förderprogramm für Wohnbau, aber das ist einfach nicht umsetzbar. So kann kein Mensch bauen. Also da frage ich mich, was die Expertenrunden bei aller Wertschätzung da als auf die Straße bringen.
Hätte sie in die Politik gehen müssen, ne? Zumindest als Kommunalpolitiker.
In einer Stadt wie Heilbronn oder einer der reizvollen umliegenden Gemeinden, da kann Politik wirklich gestalterisch wirken. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob in der großen Politik das so möglich ist oder ob da die Diplomatie nicht zu sehr gefordert wird.
Ja, gestalterisch waren Sie auf jeden Fall im Reiterhof, da kommen wir zum Abschluss, im Wirtshaus tätig. Das viele Gastronomen, Sie haben ja etliche gastronomische Projekte und Weinbauprojekte und Weingartprojekte, wir könnten da noch abendfüllende Sendung draus machen. Viele klagen, sie können nur noch 2-3 Tage öffnen, sie können nur noch abends öffnen. Der Reiterhof, Anlaufstelle, die auch der junge Mann hinter der Kamera nutzt,
sehr schön.
Ohne Werbung zu machen. Der ist davon frei. Warum klappt es dort? Sowohl was Personal angeht, als auch die Kostenfrage.
Ja, ich sage, da gibt es nicht die einfache Antwort darauf. Weil wenn die so einfach wäre, dann hätten andere Gastronomen ja auch nicht dieses Problem. Und im Wesentlichen haben wir es eben geschafft, über die Zeit mit Corona, die für die Gastronomie eine Vollkatastrophe war, alle Mitarbeiter zu halten. Die sind nicht in andere Branchen abgewandert.
Wie ist das gelungen?
Indem wir uns um diese Menschen intensivst gekümmert haben. Es war Teil der Familie im Prinzip. Das hat aber mein Gastronom schwerpunktmäßig gemacht, nicht ich. Ich habe mich um meinen Gastronomen gekümmert, denn der hatte ja einen ganz blöden Start. Er hat ja neu eröffnet im Oktober 2019, hatte dann einen sehr guten Start mit einem Weihnachtsgeschäft und der Januar lief dann etwas verhalten, wie immer der Januar in der Gastronomie etwas verhaltener läuft. Und im Februar hatten wir Corona. Also er hat mich dann auch gefragt, ob die Idee so gut war, dass ich ihn überzeugt hatte, das Wirtshaus zum Reiterhof zu machen. Heute stellt er die Frage nicht mehr. Wir hatten, ich darf das mit Stolz auf ihn sagen, wir hatten, gestern Abend war er noch draußen, eine Kleinigkeit essen. Und er hat den Monatsabschluss noch gemacht und wir haben die besten Zahlen, die jemals im Reiterhof geschrieben wurden, in diesem Monat erreicht.
Also, eine positive Nachricht zum Schluss, das ist auch schön, wobei wir viele positive Nachrichten hoffentlich vermitteln konnten und auch das Projekt natürlich ein äußerst positives ist und so wie es aussieht, wird es ja auch zu einem guten Ende kommen. Ein Satz vielleicht noch zum Ende, was wünschen Sie? Sie haben es ja gesagt, Sie sind nicht globalisiert, sondern Sie sind Heilbronner durch und durch. Ja. Was wünschen Sie denn in Ihrer Heimatstadt Heilbronn?
Naja, ich wünsche, dass Heilbronn, also wenn Sie mir das so ganz direkt fragen, und es wird sicherlich vielleicht sogar etwas kritisch diskutiert werden können, aber ich wünsche mir eigentlich am meisten, dass wir wieder eine lebenswerte Innenstadt bekommen. Denn die Innenstadt, ich muss das so brutal sagen, ich tue mich schwer, durch die Fußgängerzone zu laufen und ich sehe fast keine qualifizierten Einzelhändler mehr, ich habe kein Einkaufserlebnis mehr. Ich sehe Ketten, das ist nichts Schlechtes, ja, aber ich vermisse so diese Atmosphäre und es gelingt ja in umliegenden Gemeinden auch, solche Dinge am Leben zu halten und ich weiß nicht, was in Heilbronn da schiefgelaufen ist, aber da würde ich einen großen Appell daran setzen, dass man da ein Projekt aufsetzt, weil wenn die Innenstadt mal aufgehört hat zu leben, und da ist sie kurz davor, dann wird es halt für eine Stadt, auch selbst für so eine sehr, sehr erfolgreiche und schöne Stadt wie Heilbronn, sehr schwierig.
Vielen Dank für die sehr offenen, sehr ehrlichen Worte und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute hier bei Ohne Ausrede.
Danke. Vielen Dank, war mir eine Freude.
Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und unser nächster Gast kommt schon am kommenden Donnerstag, am 7. September, dann Andreas Stoch, SPD-Landesvorsitzender, Fraktionsführer. Er sollte ja schon einmal kommen, den hat damals auch Corona erwischt. Jetzt ist er da am nächsten Donnerstag, freuen wir uns auf ihn. Sie können unter der eingeblendeten Adresse wie immer entsprechend auch Ihre Fragen an ihn weitergeben. Und wir werden Sie dann auch in unserem Newsletter der Chefredaktion wieder auf dem Laufenden halten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis dahin. Bleiben Sie gut informiert und einen schönen Tag.